Ja, das waren große Worte, die wir gerade gesungen haben. Ich will dir dienen, mein König und mein Herr. Was heißt das eigentlich? Wer im Programmheft von 3SM3 geschaut hat, wird gesehen haben, dass dort das Thema für heute benannt ist, das neue Leben umsetzen. Das neue Leben umsetzen. Heute geht es bei uns um vorher und nachher. Es geht darum, dass jemand, der Christ wird, dass der verändert wird, weil Gott will, dass die Dinge in Ordnung kommen, dass wir heil werden, dass wir Menschen werden, wie wir eigentlich sein sollen, wie Gott uns geschaffen hat. Und Gott will auch, dass die Beziehungen zwischen den Menschen wieder in Ordnung kommen. Wir haben vorhin 5 verschiedene Vorher-Nachher-Bilder gesehen. Von Reparaturen, von Verschönerung, von Erneuerung, von gesunder Entwicklung. Ich glaube, um all das geht es Gott mit den Menschen. Er will, dass sich was verändert und dass was gut wird mit uns. 3 Gedanken dazu. Gottes Werk und Menschenbeitrag. Win-Win-Regeln für das neue Leben. Und unterwegs zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Zuerst Gottes Werk und Menschenbeitrag. Ich lese uns den ersten Teil des Predigttextes aus Epheser 4, Verse 22 bis 24. Ihr sollt euer altes Leben wie alte Kleider ablegen. Folgt nicht mehr euren Leidenschaften, die euch in die Irre führen und euch zerstören. Gottes Geist will euch durch und durch erneuern. Zieht das neue Leben an, wie ihr neue Kleider anzieht. Ihr seid neue Menschen geworden, die Gott selbst nach seinem Bild geschaffen hat. Ihr gehört zu Gott und ihr lebt so, wie es ihm gefällt. Gottes Werk und Menschenbeitrag. Hier geht's um vorher, nachher. Es geht um Veränderung. Interessant ist die Frage, wer eigentlich für die Veränderung zuständig ist. Ist es wie bei der Frau vor in dem Bild, die bei einer Friseuse, bei einer Stylistin war und eine neue Frisur verpasst bekommen hat? Oder ist es wie bei dem Mann, der sichtlich abgenommen hat, der wahrscheinlich selber eine Diät eingehalten hat und womöglich sogar angefangen hat, Sport zu treiben? Wie ist es eigentlich, wenn jemand Christ wird? Ist es Gottes Werk oder ist eine persönliche Entscheidung, wo ich sage, jetzt ändere ich mein Leben und werde Christ und lebe ganz anders? Ich glaube, so ganz einfach lässt sich diese Frage nicht beantworten. Hier steht, ihr seid neue Menschen geworden, die Gott selbst nach seinem Bild geschaffen hat. Das heißt so viel wie, Gott war am Werk. Gott hat was Neues in dem Menschen gemacht. Gott hat angefangen, ihn zu verändern durch seinen Geist. Und es soll weitergehen. Gottes Geist will euch durch und durch erneuern. Es ist also wie bei jener Stylistin. Ich setz mich hin, ich lass mich aufpolieren. Oder ins Geistliche übertragen, ich lasse mich heilen, ich lasse mich verändern, ich lasse mich zurechtbringen. Gott wird es schon gut machen mit mir. Ich glaube, es ist überhaupt nicht verkehrt, Gott da ganz viel zuzutrauen. Ich glaube, es ist überhaupt nicht verkehrt, damit zu rechnen, dass Gott selber an uns arbeitet, dass er uns erneuert. Ich glaube, es ist nicht verkehrt, wenn wir ihn darum bitten, wenn wir uns bewusst seinem Einfluss aussetzen, indem wir seine Nähe suchen, hier im Gottesdienst und daheim beim Bibellesen, beim Beten oder in der Begegnung mit anderen Christen in unserem Hauskreis oder wo auch immer. Aber ich glaube auch, dass es nicht alles ist. Ich glaube nicht, dass wir passiv bleiben können und dass wir Gott einfach die Verantwortung zuschieben können. Mach mal aus mir einen besseren Menschen. Da steht nämlich auch, wir sollen das alte Leben ausziehen, wie alte Kleider. Wir sollen all dem, was uns und unseren Mitmenschen das Leben kaputt macht, den Kampf ansagen. Wir sollen ein neues Verhalten einüben. Das klingt leider nach Arbeit. Und ich befürchte, es ist auch Arbeit. Wir haben eine Mitwirkungspflicht in Sachen Veränderung. Wir müssen uns nicht wie der Münchhausen so selber aus dem Sumpf rausziehen. Wir müssen nicht das tun, was nur Gott hinbekommen kann. Aber Gott wird auch nicht tun, was wir selber tun können. Wir Menschen sind nicht instinktgesteuert und festgelegt, sondern wir können uns verhalten. Wir können entscheiden, wie und was wir machen und sagen. Und aus dieser Freiheit zur Entscheidung wächst unsere Verantwortung für unser Leben. Selbstverantwortung. Die wird auch bei den Christen nicht einfach aufgehoben und an Gott delegiert. Im Gegenteil. Christsein heißt verantwortlich leben. Seine Verantwortung wahrnehmen. Und damit bin ich bei meinem zweiten Punkt und beim zweiten Teil des Predigttextes Win-Win-Regeln für das neue Leben. Da steht jetzt ganz viel, wie es nicht mehr sein soll und wie es werden soll, vorher, nachher. Leider war der Paulus nicht so sehr begabt in Sortieren. Deswegen lese ich das jetzt nicht vor, sondern sortiere das für euch und ihr kriegt das jetzt sortiert zu hören. Da geht's zum ersten ums Reden. Wie reden Christen? Beleidigt einander also nicht länger, sondern sagt die Wahrheit. Belügt euch einander nicht länger, steht da, Entschuldigung, sondern sagt die Wahrheit. Das klingt irgendwie ziemlich banal, aber es kann ziemlich anspruchsvoll werden. Der Ortwin Keimel hat uns mal in der Gemeindeleitung eine Andacht dazu gehalten, was passiert eigentlich, wenn ich immer ehrlich bin, immer die Wahrheit sage. Und dann fragt mich wieder mal einer so beiläufig, na, wie geht's dir denn so? Und dann sage ich plötzlich, mir geht's nicht so gut. Und er fühlt sich genötigt, dann nachzufragen, ja, warum? Und dann entsteht ein Gespräch, das beide nicht wollen. Oder ich bin eingeladen zum Essen und da wird richtig aufgetischt für mich. Nur leider ist da überall Käse drin und das mag ich nicht. Und ich würg's dann halt irgendwie so runter. Und nachher werde ich gefragt, na, wie hat's dir geschmeckt? Und was sage ich denn dann? Ehrlichkeit kann ziemlich schwierig sein und trotzdem heilsam, wenn sie gepaart ist mit noch was anderem. Aber da kommen wir gleich dazu. Also vorher lügen, das soll nimmer sein, hinterher Wahrheit sagen. So soll's werden. Aber die Frage ist auch, wie. Und da steht weiter unten nochmal was zum Thema Reden miteinander. Redet nicht schlecht voneinander. Was ihr sagt, soll für jeden gut und hilfreich sein. Eine Wohltat für alle. Also verzichtet auf Geläster, keine zynischen Bemerkungen, keine Geringschätzigkeit, keine ständige Kritik an allem. Stattdessen Worte, die guttun, Anerkennung, Lob, Wertschätzung, Trost, Zuspruch. Sagt die Dinge zu den anderen, die denen gut tut. Gute Regeln für unser Reden miteinander. Dann ein zweites Thema. Eine Anleitung zum Umgang mit Aggressionen und zur Konfliktbewältigung. Wenn ihr zornig seid, dann ladet nicht Schuld auf euch, indem ihr unversöhnlich bleibt. Lasst die Sonne nicht untergehen, ohne dass ihr einander vergeben habt. Gebt dem Teufel keine Gelegenheit, Unfrieden zu stiften. Geht richtig um mit dem Zorn, verschleppt nichts, klärt die Konflikte und vergebt einander, bevor die Sonne untergeht, damit der Teufel keinen Spielraum bekommt. Ich denke, das ist top aktuell. Moderne Konfliktforschung hat herausgefunden, dass Konflikte dann am leichtesten zu beheben sind, so dass beide Konfliktpartner auch gut aus dem Konflikt rauskommen, wenn sie möglichst zeitnah bearbeitet werden. Also Konflikte, Streit nicht aussetzen. Nichts unter den Teppich kehren, was auf den Tisch gehört und dann miteinander sauber klären. Aber auch da kommt's auf die richtige Art und Weise an. Habt ihr mich rausgeworfen? Hm. jetzt sind wir da. Weiter unten geht es nämlich nochmal um das Thema Konflikt. Mit Bitterkeit, Jätsern und Wut sollt ihr nichts mehr zu tun haben. Schreit einander nicht an, redet nicht schlecht über andere und vermeidet jede Feindseligkeit. Seid vielmehr freundlich und barmherzig und vergebt einander, so wie Gott euch durch Jesus Christus vergeben hat. Da geht's um ein konstruktives Könnt ihr gerade nochmal weitermachen? Nochmal? Danke. Da geht's um ein konstruktives Konfliktverhalten. Kein Rumgeschreie, kein Machtkampf, kein Hintenherumgerede, keine Parteienbildung. Stattdessen seid freundlich zueinander. Wahrt die Netiquette. Bemüht euch um den richtigen Ton. Habt offene Ohren und seid füreinander. Seid barmherzig. Das heißt so viel wie seid großzügig miteinander. Gesteht den anderen zu, dass sie nicht so sind, wie sie sein sollen. Ihr seid es wahrscheinlich auch nicht. Habt Mitleid miteinander. Interessiert euch für das, was den anderen das Leben schwer macht und unterstützt euch gegenseitig. Seid barmherzig. Und dann das Schwerste, vergebt einander. Rechnet damit, dass Fehler geschehen. Rechnet damit, dass euch der oder die andere was schuldig bleibt. Rechnet damit, dass ihr verletzt werdet von anderen, auch in der Gemeinde. Und geht gut damit um. Vergebt dem anderen. Das ist, glaube ich, ein ziemlich anspruchsvolles Programm. Aber darin liegt der Schlüssel für einen langfristigen Bestand von Beziehungen. Schuld ist unvermeidlich. Und sie wird geschehen, weil wir eben keine Superchristen sind, mit immer weißer Weste, sondern fehlerfähige Menschen. Fehler und Schuld passiert in 3:3. Wir sind keine Hochglanzgemeinde, wo alles funktioniert, sondern da gibt's manches, was schwierig läuft, wo es reibt und wo man sich verletzt gegenseitig. Was es dann braucht, ist, dass es immer wieder das Schuld- und Fehlerkonto der anderen gelöscht wird, damit es nicht zu Verhärtungen, zu Frontenbildung, zu Entfremdung, zu Trennung kommt. Und dafür bin ich zuständig. Ich bin dafür zuständig, das Schuld- und Fehlerkonto des anderen bei mir zu löschen, zu vergeben. Da muss ich immer wieder über meinen Schatten springen. Und vielleicht hilft daran, wenn wir uns erinnern, was da auch im letzten Halbsatz steht. Vergebt einander, wie Gott euch in Christus vergeben hat. Ich bin auch auf der anderen Seite. Ich bin einer, dem er vergeben muss, dem Gott vergeben hat. Und meine Mitmenschen brauchen meine Vergebung. Ein dritter Punkt, da geht's um Besitz und Einkommen. Wer früher von Diebstahl lebte, der soll sich jetzt eine ehrliche Arbeit suchen, damit er auch noch Notleidenden helfen kann. Ja, kein Diebstahl und kein Betrug mehr. Das sollte, glaube ich, irgendwie auch selbstverständlich sein. Wenn man es ein bisschen größer formuliert, wird es vielleicht nicht mehr so selbstverständlich. Kein Leben auf dem Kosten der anderen. Stattdessen Selbstverantwortung. Arbeiten. Für das eigene Auskommen sorgen. Das hat ganz viel mit Mündigkeit und mit Erwachsensein zu tun. Gott will erwachsene, mündige Kinder. Gott geht es aber auch nicht darum, dass wir immer nur darum kreisen, dass wir unser Einkommen und unser Auskommen damit haben, dass der Besitz zu unserem Lebensmittelpunkt wird. Besitz ist zum Teilen da, zur Hilfe für die noch Bedürftigen. Ich glaube, das ist was, was uns alle angeht, als reiche Christen. Wie viel Abstriche machen wir von unserem Wohlstand, um mit Menschen in Not zu teilen? Zurzeit ist in den Straßenbahnhaltestellen die Caritas-Kampagne plakatiert, wo, glaube ich, steht, was 5 Euro für uns bedeuten, was sie für jemanden in Afrika bedeuten. Mit wenig Aufwand können wir ganz viel bewirken und da sind wir in der Verantwortung, global zu teilen. So, jetzt sind wir fast durch den Text. Der einzige Satz, der noch fehlt, ist dieser Satz. Und den habe ich aufgehoben für den Schluss, auch wenn er in der Mitte steht, weil ich glaube, das ist sowas wie die Bilanz, eine Zusammenfassung von den drei Punkten, die gerade waren. Beleidigt nicht den Heiligen Geist. Als Gott ihn euch schenkte, hat er euch sein Siegel aufgedrückt. Er ist doch euer Bürge dafür, dass der Tag der Erlösung kommt. Das klingt irgendwie kryptisch, schwer verständlich. Gemeint ist, macht keinen Etikettenschwindel. Könnt ihr nochmal drücken? Macht keinen Etikettenschwindel. Wenn ihr Christen seid, wenn ihr dieses Gütesiegel, dieses Prädikat tragt, wenn Gott in euch wohnt, dann verhaltet euch auch so. Wo Gott draufsteht, soll auch Gott drin sein. Wo Christ draufsteht, da soll auch das Verhalten christlich erkennbar sein. Stellt euch vor, ihr repräsentiert Gott in eurem Lebensumfeld. Stellt euch das mit dem Siegel mal ganz bildlich vor. Stellt euch vor, ihr hättet ein T-Shirt an. Und auf dem T-Shirt, das ihr nie ausziehen könnt und auch nicht verdecken könnt, da steht drauf, ich bin Christ. Ich gehöre zu Gott. Ich repräsentiere Gott auf dieser Erde. Stellt euch mal vor, ihr würdet so den lieben langen Tag mit diesen drei Sätzen durch euren Alltag gehen. Würde es was verändern in eurem Verhalten? Würdet ihr euch irgendwie anders verhalten? Würdet ihr euch verpflichtet fühlen, anders zu handeln? Vielleicht so eine kleine Hausaufgabe zum Mitheimnehmen. Wie würde ich mich verhalten, wenn jeder mich in mir ablesen wollte, dass ich zu Gott gehöre? Um das geht's in diesem Satz. Ich bin am Ende von dem Text und am Ende von der Predigt, obwohl noch ein paar Sätze habe ich, unterwegs zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Ihr sollt ehrlich sein. Ihr sollt die Dinge zu den Menschen sagen, die gut tun und weiterhelfen. Ihr sollt die Konflikte, die entstehen, klären, angehen, vergeben. Ihr sollt eine wertschätzende und anteilnehmende Haltung mit den anderen haben. Ihr sollt selbstverantwortlich handeln. Ihr sollt für euch sorgen. Ihr sollt aber auch die bedürftigen Mitmenschen nicht vergessen. Ihr sollt mit eurem ganzen Verhalten Gott und seine Werte, seine Barmherzigkeit und seine Gerechtigkeit repräsentieren in dieser Welt Tag und Nacht überall, wo ihr hinkommt. Ihr sollt, ihr sollt, ihr sollt. Wie geht's euch mit diesen vielen Ihr sollt's, die wir ja eigentlich schon kennen? War wahrscheinlich heute wenig Neues dabei. Wir wissen, was Gott, was gut ist und was Gott von uns will. Wir kennen seine Ansprüche an uns. Die Frage ist nur, wo unsere Wirklichkeit bleibt und ob da eine Kluft ist zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Wie geht's euch mit den vielen Vorher, Nachhers, mit den No-Gos und da geht's lang? Wo habt ihr euch wiedergefunden? Auf welcher Seite? Auf der Vorseite oder auf der Nachherseite? An welcher Stelle habt ihr euch ertappt gefühlt oder ein schlechtes Gewissen bekommen? Ich habe bei der Vorbereitung ein schlechtes Gewissen bekommen, weil ich eigentlich nichts predigen will, was ich selber nicht lebe. Ich habe mich ertappt gefühlt, zum Beispiel beim Thema schlecht über andere hinter deren Rücken reden. Das passiert mir relativ häufig. Da bin ich auf der No-Go-Seite unterwegs. Da schäme ich mich immer wieder, da muss ich mich auch immer wieder entschuldigen bei jemandem. Da wünschte ich mir, ich könnte, so wie es am Anfang von dem Text stand, so einfach den alten Kittel ausziehen und einen neuen anziehen. Aber irgendwie funktioniert das gar nicht so einfach. Ich bin nicht so, wie ich gern wäre. Und ich bin nicht so, wie Gott mich gern hätte. Ich bin nicht perfekt und ich bin nicht heilig. Und vielleicht geht's euch ähnlich. Aber so, wie ich bin, bin ich von Gott geliebt. Der verachtet mich nicht, obwohl er alles kennt. Der macht mich nicht klein, der meidet mich nicht, der legt mich nicht auf meine Fehler fest. Der umarmt mich und sagt, du gehörst zu mir. Trotz allem und mit allem, ich liebe dich ohne Wenn und Aber und ich gehe mit dir in die Zukunft. Ich habe mich gefreut heute Morgen, als ich den Lehrtext gelesen habe, und da stand einfach, mir ist Barmherzigkeit widerfahren. Genau das widerfährt jedem von uns, dass Gott großzügig ist und zu uns steht, auch wenn es manches zu kritisieren gäbe. Könnt ihr mal nochmal klicken, bitte? Danke. Ja, ich bin unterwegs zwischen vorher und nachher. Irgendwo da, wo der Pfeil ist, bin ich. Ich stecke mittendrin und wir stecken wahrscheinlich alle mittendrin auf so einem Weg der Veränderung. Und hoffentlich bleiben wir da drin nicht stecken. Hoffentlich bleiben wir da nicht einfach stehen, sondern hoffentlich gehen wir da Schritte und kommen weiter. Damit Gottes Ansprüche an unser Leben immer mehr auch erlebbare Wirklichkeit werden. Damit wir Menschen nach Gottes Herz werden. Menschen, die gut sind für diese Welt, die zum Segen werden für die Mitmenschen. Damit Gottes Wille geschieht, nicht nur im Himmel, sondern hier bei uns auf der Erde. Ich glaube, wir brauchen dafür, für diesen Weg der Veränderung, den Gott nicht allein macht, sondern wo wir eine Mitwirkungspflicht haben, drei Dinge. Wir brauchen die Entschlossenheit, auf diesem Weg verantwortliche Schritte zu gehen, die Bereitschaft, an uns zu arbeiten. Und wir brauchen das Vertrauen, dass es dabei nicht nur auf uns und unsere Leistung ankommt, sondern dass Gott selber am Werk ist und was an uns tut. Und wir brauchen die Barmherzigkeit mit uns selber, dass wir umgehen können mit unserer Unvollkommenheit, und die Barmherzigkeit mit unseren Mitmenschen, mit deren Unvollkommenheit wir auch barmherzig umgehen sollen. Ich wünsche uns allen, dass wir diese drei Punkte kriegen von Gott und so unseren Weg zwischen vorher und nachher gehen können. Amen.